Marv betrat das Rund der Zentrale nach dem Kommandanten, gefolgt von dem Kampfroboter. Die tonnenschwere Maschine wich ihm nicht aus dem Rücken, wieder zitterten Marvs Hände. Der Roboter bezog schließlich einen Posten neben dem Eingangsschott, wie ein Raumsoldat, der Gefangene zu bewachen hatte. Nur wenige der anwesenden Offiziere schenkten ihm Beachtung. Jeder wusste, dass Cassian die Katsugos als seine Leibwache betrachtete. Gemeinsam betraten Marv und Cassian das kreisrunde Podest in der Mitte der Zentrale und gingen an den Arbeitsstationen der Führungsoffiziere vorbei. Das Pult, zu dem Marv geführt wurde, war bis vor kurzem Kerlons Platz gewesen. An seiner Stelle saß dort nun die Wissenschaftlerin Teller-Eek und gab sich sichtbare Mühe, einen wichtigen Eindruck zu machen, das Gesicht streng verzogen, die Augen verkniffen und auf eine holographische Distanzanzeige gerichtet.
»Bericht, Teller«, bat der Kommandant knapp. »Warum hat das so lange gedauert?«
»Nichts ist mehr wie früher«,
dachte Marv wehmütig. Nicht nur Cassians Kommandostil, auch die Stimmung in der Zentrale hatte sich verändert. Wo früher oft heitere Gelassenheit geherrscht hatte, das Galaktikum legte großen Wert auf ein harmonisches Arbeitsklima an Bord seiner Raumschiffe, dominierte nun ein harter, geschäftsmäßiger Umgangston. Die Änderung war subtil, aber spürbar. Marv gefiel das alles nicht. Seine Abneigung gegen militärische Umgangsformen war der Hauptgrund für ihn gewesen, der Liga-Flotte den Rücken zu kehren und sich von Atlan anwerben zu lassen. Entschuldigend antwortete Teller-Eek.
»Diese Suche war nicht einfach. Viele der Asteroiden in diesem Sonnensystem weisen ungewöhnliche Einschlüsse von Hyperkristallen auf. Sie beeinflussen unsere Sensoren.«
»Ich bin mir sicher, du und die Ortungsabteilung haben dennoch exzellente Arbeit geleistet«,
gab Cassian zurück. Seine Stimme verriet keine Ironie.
Teller-Eek machte einen pikierten Eindruck.
»Selbstverständlich. Hätte ich dich sonst gerufen.«
Unwillkürlich musste Marv schmunzeln. Es war ein offenes Geheimnis unter der 60-köpfigen Besatzung, dass Teller-Eek sich zu höherem Berufen fühlte. Die, wie sie es sarkastisch genannt hatte, Personalfluktuation an Bord der Atlantis war für sie eine Chance, sich zu empfehlen. Kein Wunder, dass Cassians versteckter Tadel sie ärgerte. Der Kommandant ignorierte die Wissenschaftlerin und bedeutete Marv mit einer Geste, sich um ihr Pult zu kümmern. Dann setzte er sich auf den Kommandantensessel. Automatisch schaltete die Bordpositronik den Alarmton ab. Ohne Widerrede ging Marv vor Teller-Eek auf die Knie, schob ihren Fuß ein Stück beiseite und nahm die Abdeckplatte von der Konsole. Die Wissenschaftlerin starrte auf ihn herab, als sei er ein besonders hässliches Insekt. Dunkelblondes Haar fiel ihr ins Gesicht. Teller mochte ihn nicht besonders. Auch das war ein offenes Geheimnis. Entschuldigend lächelte Marv ihr zu und hielt das Analysegerät vor sich. Unsicher, wonach er suchen sollte. Was, wenn er doch einen Fehler fand?
»Dann ist meine Angst vor Cassian unbegründet und ich habe einen Fehler gemacht.«
Aber irgendwie glaubte er nicht daran. Teller rollte mit den Augen und wandte sich dem Hologlobus zu, der das Asteroidenfeld in derart plastischer Darstellung zeigte, als würden die einzelnen Brocken dicht an dicht mitten durch die Zentrale schweben. Es war eine vom Bordgehirn aufbereitete, komprimierte Darstellung. In Wahrheit stand natürlich kein Asteroid nahe genug beim Schiff, um mit bloßem Auge erkennbar zu sein. Die menschliche Wahrnehmung war aber einfach nicht für die realen Dimensionen im Kosmos gemacht. Inmitten des Holos schwebte ein plumpes Ei. Die geortete Raumjacht. Darunter war ein Koordinatensatz eingeblendet. Cassian gab dem Piloten einen Wink.
»Bring uns bis auf 100.000 Kilometer ran, Regnern!«
»Ja, Kommandant!«
Der Angesprochene, ein junger Zaliter, aktivierte die Schubkontrollen.